Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Yan Bingtao ist der Sieger des Masters 2021. Im Finale hat er sich durchgesetzt gegen John Higgins mit 10-8. Und wenn man seine Scores zusammenzählt, wenn man seine Ergebnisse zusammenzählt bei diesem Masters, kommt am Ende raus, dass er mit 24 seine Matches gewonnen hat zu 23. Er hat 5 Frames zwischen sich und seinen Gegner gelassen. 3x6-5, 1x10-8. Yan Bingtao hat sich durchgebissen und er ist vielleicht durch dieses Masters in der Weltspitze angekommen. Darüber müssen wir natürlich reden hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Und dazu begrüße ich auch wieder Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Ja, die Triple Crown Total Clearance Redner. Moin Andreas.
So sieht's aus. Yan Bingtao hat dieses Finale gewonnen. Er hat das Halbfinale gegen Stuart Binger mit 6-5 gewonnen. Er hat das Viertelfinale gegen Stephen Maguire mit 6-5 gewonnen. Und er hat die erste Runde gegen Neil Robertson mit 6-5 gewonnen. Wir können, glaube ich, ohne Umschweife sagen, Yan Bingtao ist in der Weltspitze angekommen und vor allen Dingen mit einem Snooker, was kaum Nerven zeigt.
Ja, also genau das ist es, was kaum Nerven zeigt. Also es ist eigentlich unfassbar, dass dieser junge Mann erst 20 Jahre alt ist. Der spielt mit 20 schon mit einer Ruhe und Abgeklärtheit wie ein 30-, 35-Jähriger. Also das ist schon enorm stark und vielleicht auch so ein bisschen seine größte, das Größte, was er im Köcher hat. Denn Bälle lochen und hier und da mal ein Century spielen, das können die alle auf der Main Tour. Aber was Yan Bingtao vom ganzen Rest der anderen jungen Spieler unterscheidet, ist diese unfassbare Matchhärte, ein Matchplay, was seinesgleichen sucht für sein Alter, eine Ruhe und Abgeklärtheit, mit der er auch bei Stand von 9-8 im Masters-Finale gegen John Higgins in seinem größten Match aller Zeiten am Tisch steht. Das ist schon enorm stark und die Parallelen zu dem Sieg von Mark Selby beim Masters 2008, die sind einfach unverkennbar. Auch Mark Selby hatte er damals seine ersten 3 Matches im Decider gewonnen und dann auch das Finale bei seinem Debüt beim Masters dann tatsächlich gewonnen, den Titel geholt. Und genau das hat Yan Bingtao jetzt auch gemacht. Und Yan Bingtao erinnert in so vielen Strecken an Mark Selby, an die Ruhe, an die Abgeklärtheit, an die taktische Klasse. Das ist einfach nur Wahnsinn, sowas in diesem Alter zu sehen. Also das ist vielleicht das, was mich am besten beeindruckt hat. Ja, der hat tolle Bälle gelocht, der hat tolle Breaks gespielt, aber vor allem wie er John Higgins und einen John Higgins auf diese Weise auf Distanz zu halten, ist schon enorm schwer. Aber allein wie er das im taktischen Bereich geschafft hat und welcher Abgeklärtheit, Ruhe und Geduld und Nervenstärke, der am Tisch stand, da muss man einfach nur riesen Respekt zollen.
Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, bis wir mal wieder so einen Durchbruch von einem ganz jungen Spieler gesehen haben. Und vielleicht ist es kein Durchbruch, vielleicht ist es einfach nur ein Aufflackern. Das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und er wird eine lange Karriere hoffentlich vor sich haben. Aber es ist tatsächlich länger her, dass wir einen solchen großen Turniersieg von einem Triple Crown-Sieger von einem ganz jungen Spieler erlebt haben. Ist Yan Bingtao in der Lage, eventuell dann so ein bisschen der legitime Nachfolger von Ding Junhui zu sein, um dann auch diese Erfolge einzufahren, die Ding Junhui ja durchaus hatte, auch wenn ihm der Weltmeistertitel zum Beispiel nicht gelungen ist?
Das glaube ich auf jeden Fall. Ding Junhui ist ein herausragend guter Snookerspieler, aber in den entscheidenden Situationen eigentlich das komplette Gegenteil von Yan Bingtao, denn auch wenn der erst 20 ist, wirkt der eigentlich, als wenn er in den entscheidenden Situationen und wenn der Druck ein bisschen höher wird, einfach noch mehr Nervenstärke mitbringt, als Ding Junhui sie in vielen, vielen Situationen in seiner Karriere jemals gezeigt hat. Bei Ding Junhui ist es halt so, er ist ein Schönwetterspieler, sage ich mal. Also er ist ein Spieler, der, wenn sein Spiel funktioniert, einfach nur phänomenal schön anzuschauen ist und einfach auch die Gegner komplett an die Wand spielt. Aber wenn es schwierig wird, wenn sein Spiel nicht funktioniert, wenn der Gegner ihn unter Druck setzt, dann ist Ding Junhui einfach zu selten in der Lage, nochmal sich eventuell steigern zu können, nochmal vielleicht auch mit anderen taktischen Mitteln zu agieren und vor allem dann auch einen kühlen Kopf zu bewahren und das dann durchzuziehen. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum Ding Junhui es sehr schwer haben wird, den Weltmeistertitel überhaupt jemals zu holen. Und das ist dass es gestern jemanden gab, der ihm da auch ein Stück weit in dieser Hinsicht weiter unter Druck setzen kann. Und ich glaube, viele Spieler würden es oder viele Fans würden es auch Yan Bingtao gönnen, wenn der erste chinesische Weltmeister wird. Und das gestern war in dieser Hinsicht mehr als nur eine kleine Ansage. Vor allem auch an Spieler wie Jia Trump. Also die werden sich da auch warm anziehen müssen in den nächsten Jahren. Wenn, du hast schon gesagt, wenn er das jetzt dann auch bestätigen kann. Aber ich denke schon, dass er das kann, denn bei Yan Bingtao haben wir ja wirklich gesehen, der ist nicht jetzt aus dem Nichts gekommen und hat jetzt aus dem Nichts quasi das Masters gewonnen, sondern der hat sich ja peu à peu in der Weltspitze etabliert. Alles begann ja mit seinem Triumph mit Zhu Yulong damals beim World Cup. Ich weiß nicht, das ist jetzt, glaube ich, so 5-6 Jahre her, als die beiden ja aus dem Nichts diesen World Cup holten und Schottland damals im Finale schlugen. Und dann ging es ja wirklich peu à peu nach oben für Yan Bingtao. Er wurde von Saison zu Saison besser, hat seine ersten Finals dann erreicht bei den Northern Ireland Open damals, dann auch die ersten Titel geholt beim Riga Masters, Players Championship Finale erreicht. Also der hat sich peu à peu in der Weltspitze etabliert, die Top 16 erreicht und jetzt mit dem Masters gestern natürlich dann die absolute Krönung, sein Meister oder sein Masterstück vielleicht erreicht. Also das ist einfach richtig, richtig klasse und macht auch Spaß, dann wirklich mal so einen jungen Spieler. Wir haben ja oft über junge Spieler in der letzten Zeit geredet, die es einfach nicht schaffen, den endgültigen Durchbruch zu schaffen. Das Durchschnittsalter in den Top 16 ist ja immer noch so unfassbar hoch eigentlich, dass da mal ein paar jüngere Spieler nachkommen und sich auch in der Weltspitze etablieren können. Und auch diese 92er-Generation mal ein bisschen gefährden können. Aber was Yan Bingtao da gestern gemacht hat, also einfach nur der Wahnsinn.
Dann lass uns mal über sein Finale sprechen und vielleicht dann auch über sein Halbfinale, weil das Halbfinale hat er ja auch absolut nervenstark gegen Stuart Bingham gewonnen mit 6-5, wo ich dann auch immer das Gefühl hatte, ja, eigentlich müsste Stuart Bingham dieses Match gewinnen, aber auch hier hat Yan Bingtao seine absolute Nervenstärke bewiesen. Und im Finale gegen John Higgins war es ein Auf und Ab und ein Hin und Her. Und auch hier sah es eigentlich lange so aus, als würde John Higgins das Spiel im Griff haben. Und Yan Bingtao hat einfach... Der verbeißt sich in seinen Gegner und lässt nicht locker. Das ist der Wahnsinn.
Ja, genau, das war's. Er hat nie locker gelassen. Er hat sich immer wieder zurückgekämpft. Und das ist ja nun wahrlich nicht einfach. Der stand in seinem ersten Triple Crown-Finale, spielt gegen John Higgins, der sicherlich der klare Favorit auch vor dem Match gewesen ist. Nicht nur bei den Buchmachern, sondern vor allem auch wegen seiner Ansage, die er gegen Ronnie O'Sullivan geliefert hat. Über das Match werden wir sicherlich auch noch sprechen. Das war ja schon eine etwas schwierige Ausgangsposition, aber der hat einfach nie aufgesteckt, ist immer dabei geblieben. Und auch wenn es dann mal nicht so lief und er auch einen Frame unglücklich verloren hat, dann ist er auch hier ein Riesenunterschied zu Ding Junhui, muss man ganz klar sagen, ist er ruhig geblieben und hat im nächsten Frame dann doppelt so stark zurückgeschlagen. Also wie viele Frames Yan Bingtao gestern alleine auf Schwarz gewonnen hat, mit teilweise fantastischen Bällen, die er da noch gelocht hat. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Es waren bestimmt 3-4. Die waren dann am Ende auch die entscheidenden Frames tatsächlich. Also das muss John Higgins sehr wehgetan haben. Und war dann vor allem auch der entscheidende Unterschied. Wenn wir jetzt mal ins Match reingehen, also Yan Bingtao war zweimal in Führung gegangen, erstmal 1-0, dann 2-1, eine 66 dabei gespielt, den dritten Frame ja dann schon auf Schwarz gewonnen, das war der erste Durchgang, der auf diese Weise entschieden wurde. John Higgins hat dann zurückgeschlagen, die nächsten drei Frames in Folge gewonnen, Breaks von 63, 98, dann im sechsten Frame nach einem Save-Fehler von Yan auch diesen Frame noch gewonnen. Da ging es dann schon so durchaus ein Stück weit in die Richtung, die man erwartet hatte. 4-2 Führung für John Higgins. Aber er hat es eben auch nicht geschafft, mehr als diese 2 Frames Vorsprung hinzukriegen. Und das war am Ende dann auch sicherlich ein entscheidender Punkt. Eine 97 von Jan, der dann sogar die Chance hatte, noch vor dem Ende der Session den Ausgleich zu schaffen. Das dann aber nicht schaffte. Auch hier wieder ein kleiner Save-Fehler auf Grün diesmal. Und John Higgins konnte dann, nachdem er eine 52 schon gespielt hatte, von Grün bis Pink abräumen und sich damit eine 5-3 Führung nach der ersten Session holen. Und am Abend wurde es dann ganz bizarr und vor allem dann auch ganz hochklassig. John Higgins hat eine 67 im 9. Frame vorgelegt, verschießt dann ausgerechnet den Frameball, also hat er dann 67 Punkte Vorsprung bei noch 67 auf dem Tisch. Und Yan Mingtao mit einer Wahnsinns-Clearance, hat erstmal nur rot und schwarz gelocht, musste dann erstmal aussteigen und bekam kurze Zeit später dann die zweite Chance, machte eine 59er-Clearance mit teilweise wahnsinnig schweren Bällen, die er da lochen musste, behielt dann auch die Nerven auf die Respotted Black, die es dann gab, lochte die dann und ging mit einer 76 im nächsten Frame dann sogar zum Ausgleich, zum 5-5. Und ist auch dann ruhig geblieben, als John Higgins ihm die nächsten 2 Frames dann wieder wegnahm. Erstmal umgekehrtes Bild dann im 11. Frame, knapp 50 Punkte, die Yan Mingtao Vorsprung hatte schon. Und diesmal John Higgins mit einer seiner berüchtigten Clearances, eine 74 war es, eine 116 im nächsten Frame von John Higgins aus seiner zweiten Chance heraus, nachdem er schon mal 11 Punkte vorgelegt hatte. Und schwupps hat John Higgins seine 2 Frames Vorsprung wieder. Und ich glaube, viele Spieler, die ihr Masters-Debüt hier haben und zum ersten Mal in so einem riesengroßen Finale stehen, hätten vielleicht im Mid-Session-Interval dann auch mal drüber nachgedacht, Mensch, ich tue hier eigentlich so viel im Finale und trotzdem komme ich nicht ran, komme ich nicht vorbei. Da habe ich mich so angestrengt, diese 2 Frames zu holen und schwupps hat John Higgins sich die gleich wiedergeholt. Das bringt ja eigentlich nichts, aber nein, Yan Mingtao nicht, ist stark geblieben, konsequent dabei geblieben, sich den nächsten Frame wieder auf schwarz erkämpft. Das war ein furioser Frame, den sich Yan Mingtao da geholt hat. Da hat John Higgins versucht, das kam später, nachdem Yan Mingtao mit einer 103 sich den Ausgleich dann sogar wiedergeholt hatte und dann im 15. Frame erst John Higgins eine 50 spielte, Yan Mingtao dann eine 55 und Mingtao sich diesen Frame erneut auf schwarz holen konnte. John Higgins hier mit einem Double-Versuch schaffte das nicht. Und Yan Mingtao locht das Double und geht damit erstmals seit der ersten Session wieder in Führung in diesem Match. John Higgins dann mit einer 63 erneut den Ausgleich geschafft, im nächsten Frame eine 70 von Yan und der Schlusspunkt war dann eine 64, die Yan Mingtao aus seiner ersten Chance heraus spielte. Im letzten Frame, im 18. Frame, John Higgins versucht es dann nochmal um Foulpunkte zu kämpfen, aber letztlich brachte das dann nichts mehr. Yan Mingtao räumte dann ab von bis Pink und das waren sehr, sehr, sehr schöne Szenen, auch weil Yan Mingtao sich das Grinsen da tatsächlich kaum noch verkneifen konnte, als er da die letzten Bälle gelocht hat. Das war sehr schön anzuschauen. Also der hat sich auch riesig darüber gefreut, logischerweise. Und ich glaube, John Higgins wird diese Niederlage tatsächlich sehr wehgetan haben, aber wirklich ein fantastisches, ein tolles Finale. Beste Werbung für Snooker, beste Werbung auch für Matchplay-Snooker. Und ich glaube, wir reden oft über junge Spieler und was die besser machen können. Die dürfen sich alle mal dieses Finale von Yan Mingtao angucken und sich ein Riesenbeispiel daran nehmen. Also das ist einfach ein Lehrvideo, was man wirklich jungen Spielern durchaus mal zeigen kann.
Es ist wirklich beeindruckend, wie Yan Mingtao sich hier durch dieses Turnier manövriert hat mit 3x6-5 und 1x10-8. Diese Nervenstärke, die ist vielleicht nicht jedem angeboren und vielleicht gibt es Spieler, die es nicht schaffen, diese Nerven zu behalten und dann auch immer wieder im Entscheidungsframe diese Nerven zu behalten. Und es ist ja keine Laufkundschaft gewesen, die Yan Mingtao hier in diesem Turnier besiegt hat mit Stuart Bingham, mit Stephen Maguire und mit Neil Robertson. Und das ist eine Leistung, wo ich dann auch gestern gedacht habe, wow, Yan Mingtao vielleicht ist er wirklich zu höherem berufen und er hat ein wirklich wunderbar anzuschauendes Spiel und er hat dieses Turnier sehr, sehr verdient gewonnen. Für John Higgins ist es sicherlich eine Enttäuschung. Wir sprechen gleich noch über sein Viertelfinale gegen Ronnie O'Sullivan. Er war kurz davor, ich glaube zum dritten Mal, das Masters zu gewinnen. Er hat es nicht geschafft. Vielleicht wird er es in seiner Karriere nicht mehr schaffen und vielleicht hat er nicht mehr so eine große Chance. Und trotzdem können wir sagen, John Higgins, über den wir letztes Jahr noch gesprochen haben, dass er vielleicht seine Karriere beendet, der keine Lust mehr hatte, der sieht im Moment nicht so aus, als würde er Lustlosigkeit am Tisch verspüren.
Nein, absolut nicht. Also John Higgins ist da deutlich erwachsener geworden in der Hinsicht. Vor allem liegt das, glaube ich, daran, dass er sein Training umgestellt hat. Hat er eine Trainingsgruppe jetzt, ich glaube, mit Stephen Maguire und Anthony McGill zusammen. Und hat sein Kö gewechselt vor kurzem auch nochmal. Auch das passiert ja nicht so häufig als Snookerspieler. Und das scheint ihm sehr, sehr gut getan zu haben. Für ihn natürlich eine sehr bittere Niederlage, denn gerade was Triple Crown Events angeht, hat er da jetzt doch ein bisschen was aufzuarbeiten in der letzten Zeit. Hat dreimal in Folge das WM-Finale ja verloren, jetzt auch das Masters-Finale verloren. Also so viele Chancen wird er wahrscheinlich nicht mehr bekommen, große Titel zu holen. Und die WM 2011 war ja tatsächlich der letzte Triple Crown-Titel, den John Higgins gewonnen hat. Das Masters 2006 war ja ein fantastisches Finale damals gegen Ronnie O'Sullivan, 10-9, war der letzte Masters-Titel, den er geholt hat. Also das ist ein paar Jährchen her. John Higgins ist ein wahnsinnig guter Spieler und ich hoffe, dass er da irgendwie ja nochmal zurückkommen kann und nochmal weiter angreifen kann. Also das spielerische Vermögen hat er ja auf jeden Fall dazu. Das hat er in dieser Woche ja auch wieder unter Beweis gestellt und ich denke mal, das wird nicht das letzte Finale auf der Main Tour gewesen sein für John Higgins, aber er muss diese Chancen dann natürlich auch nutzen. Dennoch ist das das beste Lob, was man dann letztendlich auch für Jan Big Tau haben kann, denn alles sprach ja vor diesem, im Grunde ja schon vor dem Halbfinale, das sprach ja im Grunde alles für John Higgins. Und dass er das am Ende abgegeben hat, lag ja nicht an ihm selber, sondern lag vor allem an einem bärenstark spielenden Jan Big Tau. Und da wird John Higgins sicherlich eine Weile dran zu knabbern haben, aber ist nicht die erste bittere Niederlage. Also der wird auch stark wieder zurückkommen.
John Higgins hat dieses Finale verloren, aber er hat ein Match, wo du kaum deine Begeisterung zügeln konntest, am Freitag gewonnen gegen Ronnie O'Sullivan, was wir bislang als das Match des Jahres bezeichnen können. Das war am Freitagabend das Match zwischen John Higgins und Ronnie O'Sullivan. Es ist am Ende relativ klar sogar für John Higgins ausgegangen mit 6-3. Aber 5 Centuries in Folge. Ein Ronnie O'Sullivan, der sich gar nicht so richtig viel vorwerfen konnte. Spieler, die mit ihrer ersten Chance ein Break zusammengeschustert haben, was wirklich hervorragend war. Eine 145 von John Higgins, eine 134 von Higgins, eine 125 von Ronnie O'Sullivan, eine 103 von Ronnie O'Sullivan. Das war ein Match zum Verlieben und wenn man das Menschen zeigt, die vorher noch nie Snooker gesehen haben, die sind von sofort an Fan, oder?
Ja, also ich wollte gerade ein bisschen entrüstet aufschreien, denn ich glaube, ich war nicht der Einzige, der am Freitag aus der Begeisterung nicht rauskam. Also ich denke mal, das ging sehr, sehr vielen so. Das war beste Werbung für Snooker und wir haben ja vorher drüber philosophiert, können John Higgins und Ronnie O'Sullivan, die ja wirklich einige phänomenale Matches in ihrer Karriere bereits abgeliefert haben, können die das tatsächlich jetzt auch nochmal schaffen? Oft hemmen sich die Spieler ja dann auch mehr so gegenseitig ein bisschen, aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass die beide voneinander ja riesengroßen Respekt haben und dann auch in der Lage sind, sich gegenseitig zu Höchstleistungen anzuspornen. Ich meine, ein Ronnie O'Sullivan, der wird gegen John Higgins niemals diese Spielchen machen, die er gegen andere Spieler macht, zum Beispiel da nach dem Ende des Frames noch weiterspielen, obwohl er schon 80, 90 Punkte Rückstand hat. Das würde er gegen John Higgins niemals machen. Dazu hat er viel zu großen Respekt vor dem. Und das war einfach ein Match zum Verlieben, muss man wirklich so sagen. Ich brauche jetzt die Breaks, glaube ich, nicht alle aufzählen, aber es waren wahnsinnig gute Breaks. Es waren ja nicht nur, dass es Centuries waren, es waren ja Centuries aus der ersten Chance heraus, prompt, also Anstoß, lange Einsteiger gelocht, Century draus gemacht. Im nächsten Frame schwache Safety oder nicht ganz so punktgenaue Safety. Es waren ja nicht mal schwache Safeties. Lange Einsteiger, nächstes Century draus. Also das war einfach genial, was die beiden da gespielt haben. Dazu noch zwei weitere hohe Breaks, eine 97 im ersten Frame und muss man wirklich sagen, eine ganz, ganz punktschwache 88 nur von John Higgins. Also das war ein sensationelles Spiel. Und wie du schon gesagt hast, Ronnie O'Sullivan hat sich eigentlich sehr wenig vorzuwerfen. Der hat eigentlich bei diesem Masters sehr gut gespielt. Das war mit das Beste, was O'Sullivan seit langem gezeigt hat. Und das, obwohl er ja auch Ende des letzten Jahres in Finals stand. Aber sein Match gegen Ding Junhui und auch das, was er gegen John Higgins phasenweise gezeigt hat, war mit das Beste seit langem von Ronnie O'Sullivan. Und John Higgins war einfach nochmal eine Mini-Klasse besser. Also das war ein Match zum Staunen, zum Verlieben und einfach nur wirklich zum Genießen. Und ja, am Ende hat Ronnie O'Sullivan dann auch den einen oder anderen Fehler dann nochmal zu viel eingebaut im 9. Durchgang. Ich glaube, da hat er auch ein bisschen, ist einfach kalt geworden, weil John Higgins ja dann doch 2 Centuries dann nochmal in Folge gezeigt hat. Ein Century und dann nochmal eine 88 eben hinterher. Da war dann einfach so ein Stück weit auch die Luft raus bei O'Sullivan und John Higgins hat das ganz klar gewonnen am Ende, aber einfach ein phänomenales Match.
Und das war so ein bisschen das Highlight dieses Masters, wo wir am Ende sagen können, es sieht leider im Moment aus wie jedes andere Turnier, aber nach einem kurzen Anlauf können wir sagen, das war ein richtig gutes Turnier. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen, so ab dem zweiten, dritten Tag.
Ja, also ich denke auch, dass man hier einen sehr guten Job gemacht hat. Vor allem natürlich die Spieler haben auch abgeliefert, das muss man ganz klar so sagen. Wenn jetzt das Niveau auch nicht so hoch gewesen wäre, wie es jetzt war, wäre das vielleicht auch noch mal ein bisschen unter dem Radar gelaufen. Aber dadurch, dass das Niveau eben so stark war und sich die Spieler hier auch zu Höchstleistungen angespornt haben und vor allem auch das Finale ja dann enorm hochklassig war und enorm spannend war, haben wir hier wirklich ein sehr gutes Turnier auch erlebt, was natürlich kein Ersatz ist für ein Masters mit Zuschauern. Aber so ist die Situation halt im Moment. Und ich denke schon, dass man sich an dieses Turnier dann ein Stück weit mehr erinnern kann und wird als vielleicht an die nächsten Turniere, die dann jetzt folgen werden, worunter ja auch leider das German Masters ist, was dann in Milton Keynes stattfinden wird und irrwitzigerweise dann German Masters heißt. Das wird eine sehr, sehr interessante Situation dann Ende Januar. Über diese Turniere wird man dann sicherlich deutlich weniger sprechen und das absolut zu Recht im Vergleich dann zu dem Masters, was wir jetzt gesehen haben. Also ja, ich muss sagen, für mich mit das beste Turnier der Saison bisher.
Absolut. Wie geht's jetzt weiter? Die World Snooker Tour Pro Series steht jetzt an.
Ja, das ist ein Turnier, was so aus dieser Championship League der letzten Saison hervorgegangen ist, sage ich mal so, der legitime Nachfolger, wenn man so will. Ist aufgeteilt in 3 Phasen. Wir werden jetzt die erste Phase in der nächsten Woche, also ab heute, erleben. Ein Turnier mit Gruppen. Es sind 8er-Gruppen diesmal. Ganz interessante Situation. Erst 16 8er-Gruppen. Davon werden 8 in dieser Woche gespielt, 8 weitere dann im Februar. Die besten Gruppenzweiten kommen dann jeweils weiter in die nächste Phase und ja, dann werden wieder 8er-Gruppen gespielt, bis es dann irgendwann in einer 8er-Finalgruppe dann den Sieger ermittelt wird. Es ist eine enorm kurze Distanz. Wir haben nur Best of 3 tatsächlich. Das ist also auch eine Chance für vielleicht viele niedriger platzierte Spieler, hier die ein oder andere Überraschung zu schaffen, aber es da unter die Top 2 dann zu schaffen, um in die nächste Runde einzuziehen, das wird dann natürlich nochmal schwer. Es sind natürlich alle Spieler dabei, die Rang und Namen haben. Einige Top-Spieler haben abgesagt, aber alles in allem ist das Turnier top besetzt. Auch für die deutschen Akteure geht es dann los, allerdings noch nicht in dieser Woche, sondern dann in der zweiten Phase im Februar, also im März sogar erst. Also es wird dann jetzt in dieser Woche erstmal mit ein paar anderen Spielern losgehen. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Ich denke mal, das Turnier wird sehr weit unter dem Radar laufen. Zum einen, weil wir jetzt erstmal das Masters verdauen müssen. Und zum anderen, weil es nicht im TV kommt, sondern nur bei Wettanbietern übertragen wird tatsächlich. Also auch das dann eine Analogie zur Championship League. Ob man es auf Matchroom sehen kann, war jetzt noch nicht ganz klar. Ich gehe davon aus, aber ja, ich denke mal, durch die fehlende TV-Übertragung wird das jetzt mehr so unter ferner Liefen laufen.
Wir werden nächste Woche dann über das German Masters berichten hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Wie wir es machen, wissen wir noch nicht ganz genau. Ich bin nicht da dann in der Woche, aber wir werden auf jeden Fall euch darüber berichten. Wir werden dann übernächste Woche wieder am Start sein. Das war die heutige Ausgabe von Total Clearance mit einem Masters-Sieger Jan Bingtao, den jetzt alle auf der Rechnung haben müssen.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.